Deutschlandfunk Kultur Nachspiel.
Olympische Spiele um jeden Preis. Egal, ob mit oder ohne Covid-19. Dieses Motto, ja, das hört man in diesen Tagen häufiger. Und zwar vom japanischen Organisationskomitee der ins kommende Jahr verschobenen Sommerspiele in Tokio. Medaillen um jeden Preis lautet scheinbar das andere Motto, zumindest laut einem vor wenigen Wochen veröffentlichten Bericht von Human Rights Watch. Demnach soll in Japan Sport, nämlich die Tradition des Taibatsu, immer noch praktiziert werden. Die körperliche Bestrafung von Kindern und Jugendlichen im Sport. Und darüber konnte ich vor der Sendung mit Anja Röbekamp sprechen, die für uns immer wieder aus Japan berichtet. Und meine erste Frage an Sie war, ob sie bei ihren Recherchen vor Ort mit dieser strukturellen Gewalt auch schon konfrontiert worden ist.
Also konfrontiert in dem Sinne, dass ich es selber erlebt habe, nicht, aber durchaus im Umfeld von Freunden und Bekannten gehört habe, dass das nach wie vor der Fall ist. Man muss dazu vielleicht auch sagen, in Japan wird nicht so nach Breitensport und Leistungssport unterschieden, wie wir das hier in Deutschland machen. Und im Leistungssport zählt die Leistung und im Zweifelsfall nutzt man da jedes Mittel.
Was erfahren Sie da von Verantwortungsträgern, von Sportlern und Sportlerinnen? Was passiert da genau im Rahmen dieses Taibatsu?
Interessanterweise betraf es dort nicht nur Frauen und Mädchen, was ich sonst so weltweit immer höre, sondern es betraf dort auch Jungen und junge Männer und sogar einen erwachsenen Mann von 50 Jahren, der ist zu seiner Prüfung zum dritten Meistergrad im Judo angetreten, war schlecht vorbereitet. Und ganz offensichtlich hat der Prüfer das als persönliche Beleidigung genommen und hat dann diesem 50-Jährigen vor allen anderen eine schallende Ohrfeige verpasst. Das hat auch dort alle Anwesenden geschockt. Aber es hat niemand was gesagt. Also weder in der Situation noch später. Darüber schweigt man sich dann lieber aus. Damit will man auch niemanden behelligen.
Gab es denn trotzdem irgendwann im Verlauf dieser letzten Jahre, wo dieses Problem so sichtbar vielleicht auch wurde, einen Moment des Aufbegehrens?
Ja, 2013 war ein markantes Jahr. Da hat sich das Nationalteam der japanischen Judo-Frauen wehren wollen gegen einen in jeder Hinsicht übergriffigen Trainer und hat dann feststellen müssen, es gibt gar keinen Ansprechpartner dafür. Es gibt kein Gremium, was wir vielleicht in Deutschland haben, Frauenbeauftragte, Kinderschutzbeauftragte, was auch immer. Und die wollten damit aber nicht aufstecken. Sie wollten wirklich etwas ändern und haben dann überlegt, an wen können wir uns stattdessen wenden. Und dann haben sie einen offenen Brief ans japanische Olympische Komitee geschrieben. Das heißt, das japanische Olympische Komitee weiß seit 2013 um diese Problematik und hat damals auch versprochen, wir ändern das. Wir merzen die Gewalt im japanischen Sport aus. Passiert ist bis heute nichts. Im Sport allgemein. Im Judo ist es dahingehend weitergegangen, dass dieser Trainer in der Tat zurücktreten musste. Ich glaube aber, dass es nicht allein die Aktion der Frauen war, die zum Erfolg geführt hat, sondern kurz vorher, so um 2011 herum, machte eine Studie die Runde von einem Professor in Nagoya. Der hatte festgestellt, dass im Verlauf von nicht ganz 30 Jahren fast 120 Kinder im Schulsport in Japan, im Judo, tödlich verunfallt sind, plus zig Kinder, die nachhaltig geschädigt worden sind. Das hat natürlich einen Aufschrei in der Nation gegeben. Na, auch japanische Eltern wollen ihre Kinder in der Schule sicher aufgehoben wissen. Und mit diesem Druck von innen, durch die Frauen und der Öffentlichkeitsbeobachtung, dem Druck von außen, musste man etwas tun.
Wenn man jetzt mal auf die aktuelle Zeit guckt, vor dem Hintergrund der Olympischen Spiele, die ja jetzt 2021 stattfinden soll, kann sich das Japan überhaupt leisten, das Problem so lange noch auszusitzen?
Die schweigen sich jetzt zum Beispiel aus zu dieser Human Rights Watch-Studie. Da sind sie auch in der einen oder anderen Hinsicht um einen Kommentar gebeten worden. Oder die japanischen Medien erinnern an das Versprechen von 2013. Und es gibt verschiedene Vorschläge für eine unabhängige Behörde, die solche Vorfälle untersuchen soll. Es kommt gar nichts vom japanischen Olympischen Komitee. Und ich glaube auch, dass die das nicht wirklich sonderlich interessiert, was das Ausland denkt oder nicht denkt. Ich glaube, die einzige Sprache, die die verstehen, wäre der Entzug von den Olympischen Spielen oder von anderen großen Sportereignissen.
Jetzt haben Sie eben die Reformen angesprochen, die es zum Beispiel ja beim Judo-Verband durchaus gegeben hat. Ist der nicht damit zu einem Vorreiter geworden für den gesamten Sport oder warum ist er das eben nicht geworden?
Die Vorreiterrolle des Judo und alles, was dort an Reformen eingeleitet worden ist, wird in der Tat auch als leuchtendes Beispiel vorgeführt. Man sagt, da haben wir eigentlich eine Blaupause, an der wir uns orientieren könnten. Aber ich glaube, da sind wir wieder bei Punkt 1, der Leidensdruck von innen. Ja, ich glaube, Veränderung kann man nicht von außen erzwingen, sondern so wie im Judo in dem Fall das Frauennationalteam gesagt hat, wir wollen das nicht mehr und wir werden jetzt auch nicht locker lassen, bis sich was ändert. So müsste das vielleicht auch in anderen Sportarten sein. Nun ist es natürlich ein Unterschied, das Frauennationalteam sind Erwachsene, die sich organisiert haben, die gesagt haben, okay, wenn es hier keinen Ansprechpartner gibt, dann gehen wir eine Ebene höher, dann gehen wir bis zum Olympischen Komitee. Das kann man natürlich von Kindern und Jugendlichen, die wir ja in anderen Sportarten vielleicht eher auch vorfinden, natürlich so nicht erwarten.
Wieso wird ein solches System struktureller Gewalt befördert besonders? Hat das gesellschaftspolitische Hintergründe?
Leistung wird sehr groß geschrieben in Japan, in jeder Hinsicht. Das beginnt im Kindergarten, das zieht sich durch über Schule, Hochschule, Uni, Berufsleben. Und wie gesagt, auch im Sport geht es in erster Linie um Leistung. Also selbst ein Stadtteilsportverein, der noch nicht mal sechste Liga ist, trainiert 5-mal die Woche 3 Stunden. Dieser Leistungsgedanke ist sehr immanent und der wird wenig in Frage gestellt. Da passiert jetzt ein bisschen was. Durch die Corona-Krise waren ja auch viele im Homeoffice und haben etwas kürzere Arbeitstage gehabt und stellen fest, mir geht's viel besser. Ich bin viel gesünder, wenn ich einfach mal 2 Stunden mehr schlafe am Tag. Aber die Bereitschaft, viel zu leisten und das eben auch zu zeigen, also in Japan gibt es einen Begriff für sich zu Tode arbeiten. Das sagt vielleicht auch ein bisschen aus über die Hintergründe und diese Leistungsbereitschaft gibt es eben auch unbedingt im Sport. Und es ist ja so, was man kennt, womit man aufwächst, hält man für normal, wenn man es noch nie anders gesehen hat. Und die wenigsten Japaner und natürlich vor allen Dingen nicht Jugendliche haben ein Auslandsjahr gemacht, um dann vielleicht in Deutschland zu sehen, da wird zumindest Judo anders gehandhabt.
Frau Oberkamp, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.